Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit.
À la tête du département fédéral des affaires étrangères, Monsieur Didier Burkhalter, ainsi que Monsieur Berset sera à la tête du département fédéral de l'intérieur.
FDP-Bundesrat Didier Burkhalter wechselt ins Außendepartement, Alain Berset von der SP wird Innenminister. Wir haben die Reaktionen auf das Sesselrücken im Bundesrat und wir fragen nach dem Kalkül dahinter. Dann, Fukushima ist unter Kontrolle, sagt die japanische Regierung. Schön wär's, sagt der Atomexperte. Wir machen mit, sagt Russland zur Welthandelsorganisation. Krise sei Dank, sagt der Russland-Kenner. Und?
L'ultimo concorso che ho fatto per il Ministero dei Beni Culturali c'erano 5 posti con 50.000 candidati.
5 Jobs, 50.000 Bewerber. Für die junge Römerin Arianna ein Grund zu gehen. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Nach nur 2 Jahren gibt Didier Burkhalter von der FDP das Innenministerium ab. Er wechselt an die Spitze des Außendepartements. Der neue SP-Bundesrat Alain Berset übernimmt das Chefbüro im Departement des Innern. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Aus Ständerat Alain Berset wurde heute der Sozialminister. 9 Jahre nach dem Rücktritt von Ruth Dreyfus erhält die SP damit von den Freisinnigen das Innendepartement EDI zurück. Sie gibt im Gegenzug den Freisinnigen das Außendepartement EDA ab. Dazu SP-Fraktionschefin Ursula Wyss.
Ich würde nicht sagen, dass wir froh sind, das EDA nicht mehr zu haben, aber wir sind sicher froh, dass wir neu das EDI haben.
Das Innendepartement sei ein Wunsch- und Schlüsseldepartement. Doch Alain Berset wird auch einen Leistungsabbau bei den Sozialversicherungen gegen außen vertreten müssen oder die Managed-Care-Vorlage, gegen die seine eigene Partei bereits das Referendum ergriffen hat. Ursula Wyss.
Das ist jetzt definitiv ein Dossier, das er so, wie es vom Parlament schlussendlich geschnürt wurde, übernimmt. Dort trifft ihn reichlich wenig Verantwortung. Ich gehe aber davon aus, dass es Alain Berset in Zukunft gelingen wird, Reformen im Gesundheits-, im Sozialwesen der Bevölkerung vorzulegen, die möglichst sozialverträglich sind und wo dann auch eine Mehrheit der Bevölkerung zustimmen kann.
Während Berset das Ruder übernimmt, verlässt FDP-Bundesrat Didier Burkhalter das EDI-Schiff. Böse Zungen behaupten, er flüchte ins Ausland. Dem sei aber nicht so, widerspricht FDP-Vizepräsidentin Isabelle Moret.
Herr Burkhalter ist nicht in Ausland geflüchtet. Er hat in ein aufgeräumtes Departement an Herrn Berset gegeben. Erinnert er sich, vor 2 Jahren im Gesundheitswesen konnten die Partner nicht zusammenreden. Jetzt können die Partner zusammen sprechen und die Gesundheitskosten sind so nie wie jetzt gering.
Gerade jetzt, in einer Zeit der europäischen Schuldenturbulenzen und der rasanten Entwicklung in den Schwellenländern Asiens und Südamerikas, müsse vermehrt Außenwirtschaftspolitik betrieben werden.
Dort ist Herr Burkhalter der richtige Mann und er kann mit Herrn Schneider-Ammann, mit den außerhalb Europas Staaten wirklich ein gutes Arbeit zusammen leisten.
Zudem werde Didier Burkhalter, der neue Schweizer Außenminister in altbekannter Manier, den bilateralen Weg weiter festigen.
Mehr zu dieser Rochade im Bundesrat nach den Nachrichten mit Andrea Abbühl.
Der Sturm Joachim, der zurzeit über Europa fegt, hatte erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Flughafen Zürich fielen weit über 100 Flüge aus. Fast jeder Flug starte oder lande verspätet, erklärte eine Flughafensprecherin. Auch am Euro-Airport Basel-Mühlhausen fielen Flüge aus. Im Oberbasel-Biet wurde ein Lastwagenfahrer verletzt, als sein Fahrzeug samt Anhänger von einer Windböe erfasst wurde und umkippte. Mehrere Bahnverbindungen waren wegen Bäumen auf den Gleisen unterbrochen. In mehreren Kantonen gab es Stromausfälle, überflutete Keller oder umgestürzte Bäume und Abschrankungen. In den Walliser Bergen fielen seit gestern Abend bis zu 2 Meter Schnee. In Frankreich waren wegen Joachim rund 600.000 Menschen zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Vor der französischen Westküste lief in stürmischer See ein Frachter auf Grund. Nachdem Öl ausgetreten war, lösten die Behörden Umweltalarm aus. In Deutschland führte der Sturm zu Behinderungen im Bahnverkehr. Und in Großbritannien brachte das Sturmtief Schnee. Russland ist als 154. Mitglied in die Welthandelsorganisation WTO aufgenommen worden. Regierungsvertreter zahlreicher Staaten hießen Russland bei einer WTO-Konferenz in Genf willkommen. 10 Jahre nach der Aufnahme Chinas ist Russland die letzte der großen Volkswirtschaften, die Mitglied der Handelsorganisation wurde. Kurz vor der Aufnahmezeremonie gaben die USA jedoch offiziell Vorbehalte zu Protokoll. Sie werden Russland bis auf Weiteres die Handelsvergünstigungen nicht gewähren. Grund ist ein altes US-Gesetz aus Zeiten des Kalten Krieges. Die Parteimitglieder der deutschen FDP haben sich in einer Abstimmung für den Euro-Rettungsschirm ausgesprochen. 54% stimmten der Beteiligung Deutschlands am Rettungsschirm zu. Allerdings ist das Resultat für die Partei nicht bindend, da zu wenige Mitglieder an der Abstimmung teilnahmen. Bei einem Nein wäre die Regierungsbeteiligung der FDP in Frage gestellt gewesen. Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene klappt weniger gut als geplant. Das hat der Bundesrat nun offiziell verkündet. Man habe das Ziel klar verpasst, dass 2011 nicht mehr als 1 Million Lastwagen durch die Alpen fahren, bestätigte Verkehrsministerin Doris Leuthard heute vor den Medien. Auch das Verlagerungsziel für 2018 sei nicht zu erreichen, so Leuthard weiter. Bis dahin sollten es nur noch 650.000 Fahrten pro Jahr sein. In einer gemeinsamen Aktion gegen Kinderpornografie im Internet hat die Polizei in ganz Europa 112 Personen festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, Pornovideos konsumiert oder angeboten zu haben, in denen unter anderem die Vergewaltigung von Kleinkindern und Babys gezeigt wird. Bei einem Schweizer Verdächtigen sei so viel Videomaterial sichergestellt worden, dass es ein halbes Jahr dauern werde, dieses zu sichten. Zum Sport. Der FC Basel trifft im Champions League Achtelfinal auf Bayern München. Gegen die Bayern spielten die Basler bereits letzte Saison in der Gruppenphase. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.734 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.903 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.22.13 gehandelt, der Dollar zu 93,69 Rappen. Das Wetter. In der Nacht flaut der Sturm allmählich ab, dazu gibt es immer wieder Schauer. Im Laufe der Nacht gibt es erste Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Morgen ist es meist bewölkt und es schneit weiter. Im Flachland fällt zum Teil auch Schneeregen. Die Temperatur sinkt auf 4 Grad. Im Südtessin lockern sich morgen die Wolken allmählich auf, sonst gibt es zuerst noch Schnee. Dann wird es auch in den übrigen Gebieten meist trocken. Im Tessin erreicht die Temperatur maximal 10 Grad. Am Sonntag fällt im Norden und in den Alpen zeitweise Schnee. Im Flachland gibt es nur noch vereinzelt Schneeschauer bei Temperaturen um 2 Grad. Im Süden ist es mit Nordwind zum Teil sonnig bei 10 Grad. Achtung! In weiten Teilen der Schweiz muss immer noch mit starken Sturmböen, teils sogar Orkanböen gerechnet werden. In den Bergen fallen große Schneemengen. Bei stürmischem Wind steigt die Lawinengefahr weiter an.
Die Rochade im Bundesrat. Was steckt dahinter? Das Patt in der Verkehrspolitik. Wie weiter, wenn die Laster partout nicht auf die Schiene wollen? In Schach halten. Das macht Japan mit dem AKW Fukushima. Wirklich?
Im Gegenteil, es gibt Stellen, wo man ausgesprochen kalte Füße haben kann. Noch zum Beispiel gibt es ein großes Becken mit abgebrannten Brennelementen drin, wo man noch gar nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert ist.
Sagt Atomexperte Sebastian Pflugbeil. Dann Forfe, das erklärt die junge Römerin Ariana und wandert aus. Aufatmen bei der deutschen FDP, sie segelt knapp am Schiffbruch vorbei. Aufatmen bei der WTO, Russland kommt endlich an Bord. Und Tittamanti, Blocher, Leutenecker. Bekannte Namen stehen hinter der Basler Zeitung. Doch wofür stehen sie? Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Gesundheitspolitik, Bildungspolitik oder Sozialpolitik. Der Innenminister prägt in der Schweiz einige der wichtigsten Politikbereiche. Dementsprechend gilt das Departement des Inneren als eines der Schlüsseldepartemente. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wieso gibt Didier Burkhalter dieses mächtige Departement ab?
Es ist wohl weniger die Lust aufs neue Departement, die Didier Burkhalter angetrieben hat, als vielmehr die Erleichterung, dass er das alte losgeworden ist. Der FDP-Bundesrat hat sich schwer getan mit den Dossiers in seinem Departement, mit den Vorschlägen zur Revision der AHV zum Beispiel ist er gescheitert. Die Vorlage zur Steuerung von medizinischen Leistungen aus einer Hand, die sogenannte Managed Care-Vorlage, ist nur mit Hängen und Würgen im Parlament durchgekommen. Nun wird sie von der Mehrheit der Ärzte bekämpft, da wird es zu einer Volksabstimmung kommen. Und wesentliche Teile des Bereiches Bildung hat man Didier Burkhalter weggenommen und ins Wirtschaftsdepartement gezügelt.
Die SP und die FDP, beide Parteien, geben sich erfreut über die neue Departementsverteilung. Ist diese Freude berechtigt?
Also ich befürchte eher, dass nach dem Rausch rasch einmal der Kater folgen wird. In beiden Fällen. Im Bereich der Außenpolitik stehen schwierige Auseinandersetzungen mit der EU bevor. Die EU fordert, dass die Schweiz automatisch ihr Recht übernimmt, sonst droht das Ende der bilateralen Beziehungen. Alain Berset seinerseits wird sich in einer Volksabstimmung für die erwähnte Managed Care-Vorlage einsetzen müssen, die ausgerechnet von seiner eigenen Partei, der SP, vehement bekämpft wird. Beim Thema Sozialversicherungen dürfte Berset, sofern er SP-Positionen umsetzen möchte, ziemlich sicher im Bundesrat oder spätestens im Parlament damit auflaufen. Denn da sind die Mitteparteien, CVP, BDP und Grünliberale, eher auf Rechtskurs. Ohne Abstriche bei Leistungen sind sie für Reformen da nicht zu haben.
Didier Burkhalter verlässt also das Innenministerium nach nur 2 Jahren. Ist das nicht unverantwortlich rasch?
Es ist schon rekordverdächtig früh und es irritiert ein bisschen, wenn mit der SP und der FDP ausgerechnet 2 Parteien zu diesem abrupten Wechsel Hand bieten, die Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf mit harschen Worten kritisiert hatten, weil sie nach 3 Jahren ins Finanzdepartement gewechselt hatte, notabene als versierte Finanzpolitikerin, während ja bisher weder Didier Burkhalter besonders als Außenpolitiker noch Alain Berset als Spezialist für Gesundheit, Sozialversicherung oder Bildung aufgefallen wäre.
Früher galt das Amt des Außenministers zwar als schick und honorig, aber machtmäßig auch als Trostpreis. Das hat sich inzwischen aber geändert.
Trostpreis ist vielleicht etwas gar hart ausgedrückt, aber es ist nach wie vor so, wenn Sie als Bundesrat etwas bewegen möchten, müssen Sie nicht unbedingt ins Außendepartement wechseln. Außenpolitik besteht im Wesentlichen aus Reisen, aus Diplomatie, klandestiner Arbeit hinter den Kulissen. Die Musik, die spielt im Verkehrsdepartement zum Beispiel, im Finanzdepartement oder eben im Innendepartement, das jetzt von Alain Berset übernommen wird. Aber vielleicht liegt ja Didier Burkhalter der Auftritt auf dem internationalen Parkett tatsächlich mehr als der Pulverdampf innenpolitischer Auseinandersetzungen. Als Politiker, der auf Gespräche und Konsens setzt, konnte er sich in diesen Konfliktzonen, wo alle Parteien ständig nach den großen Würfen rufen, einfach nie richtig wohlfühlen.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. 650.000 Lastwagen im Jahr sollen die Schweizer Alpen auf der Straße überqueren dürfen. So steht's in der Verfassung. Doch dieses Ziel verfehlt man heute und man wird es in Zukunft weiter verfehlen. Das steht im neuen Verlagerungsbericht des Bundesrats. Darin heißt es, die Zahl der Lastwagen quer durch die Alpen dürfte sich im besten Fall bei 1,25 Millionen einpendeln. Was tun? Die Einschätzung von Alexander Grass.
Gestern hat der deutsche Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer den sogenannten Investitionsrahmenplan vorgestellt. Warum das so wichtig ist aus Schweizer Sicht? Der für den Schienengüterverkehr entscheidende Ausbau der Strecke Basel-Karlsruhe bleibt auf absehbare Zeit unvollendet. Diese schlechte Nachricht aus EU-Europa hat es nicht mehr in den Verlagerungsbericht geschafft. Dafür gibt es andere. Die Alpentransitbörse wäre zwar die Maßnahme mit dem größten Potenzial zur Verlagerung, ihre Akzeptanz bei den Nachbarländern sei aber sehr gering, schreibt der Bundesrat heute. Ab 2013 drohten im Transitbahngüterverkehr neue Zollvorschriften mit hohen finanziellen Mehrbelastungen. Die Standardisierung der Zugsicherungssysteme von Rotterdam bis Genua komme nicht so voran wie abgemacht. Die Streckenausbauten in Italien seien zum großen Teil nicht finanziert. In Norditalien fehlten Terminalkapazitäten für 500.000 Sendungen. Ausbauprojekte würden aber gezielt blockiert. Die Schweiz hat schon viel investiert in die Verkehrsverlagerung. Im Alleingang innerhalb des Landes bleiben jetzt nur noch Maßnahmen mit bescheidenen Auswirkungen. Eine 10%ige Erhöhung der LSVA, Bau und Finanzierung eines 4 Meter Güterbahnkorridors durch die Schweiz, neue Güterbahnterminals im Tessin. Der neue Basistunnel am Gotthard bringe im internationalen Transitverkehr nur geringe Einsparungen, gesteht der Bundesrat ein. Die NEAD werde bestenfalls dazu führen, dass die Zahl der alpenquerenden Lastwagenfahrten auf dem heutigen Niveau verbleibe. Das Verlagerungsziel wird gemäß Bundesrat bei Weitem verfehlt, fast um den Faktor 2. Schon im Verlagerungsbericht 2009 war der Ausblick ein sehr kritischer. Jetzt, im Jahr 2011, gesteht der Bundesrat sein Scheitern ein.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Genmanipulierter Raps darf in der Schweiz nicht angepflanzt werden. Aber bei einem Bahndamm in Tessin wurde genau solcher Gentech-Raps entdeckt. Und das ist kein Einzelfall. Gentech-Kritiker sehen ihre Befürchtungen bestätigt. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Eigentlich dürfte es nicht passieren und jetzt ist es doch passiert. Gentechnisch veränderte Pflanzen wurden in freier Wildbahn gefunden. Auf einem Bahndamm in Lugano entdeckten die zuständigen Behörden wilden Gentech-Raps. Hans Hosbach vom Bundesamt für Umwelt erklärt, wie es dazu kommen konnte.
Wir gehen davon aus, dass entweder ein Verlust bei einem Transport war, es gibt solche Transitladungen durch die Schweiz, oder dass das beim Verladen geschehen ist, dass also irgendein gentechnisch verändertes Samenkorn hier zwischen die Bahnschotter gefallen ist.
In Lugano wurden mehrere Rapspflanzen gefunden. Nicht nur in Lugano, sondern auch außerhalb der Laboratorien der Universitäten Basel, Lausanne und Zürich wurden gentechnisch veränderte Pflanzen entdeckt. Dort der sogenannte Ackerschmalwand, eine Pflanze, die in der Gentech-Forschung sehr beliebt ist. Laut Bundesamt für Umwelt, BAFU, besteht keine Gefahr für die Umwelt.
Es ist ein Austritt festgestellt worden, aber es ist natürlich kein Schaden entstanden dadurch. Nach unserer Einschätzung wird auch ein solcher Schaden nicht entstehen.
Dies umso mehr, da nur einzelne Gentech-Pflanzen aus den Laboratorien verschleppt worden seien. Ganz anders sieht dies Greenpeace Schweiz. Gentech-Expertin Marianne Künzle.
Unsere Vermutung ist, das könnte erst die Spitze des Eisberges sein. Weil Gentech-Raps kann sich sehr schnell vermehren und Samen von Gentech-Raps, die können sehr lange im Boden überdauern und auch Jahre nachher noch sprießen.
Mögliche Auswirkungen: Gentech-Raps könnte sich mit konventionellem Raps kreuzen, mit unbekannten Folgen. Greenpeace fordert deshalb striktere Sicherheitsvorschriften sowie ein Monitoring, das die laufenden Gentech-Versuche eng begleitet. Das Bundesamt für Umwelt hat bereits heute beides angekündigt, relativiert aber die Wirkung solcher Massnahmen umgehend.
Man muss damit rechnen, so wie unsere Rechtsvorschriften sind, dass in verhältnismäßig seltenen Fällen solche Austritte passieren.
Noch 2 Jahre gilt das Gentech-Moratorium, also das Verbot, Gentech-Pflanzen auf dem Feld frei anzubauen. Die Entdeckung weiterer gentechnisch veränderten Pflanzen in freier Wildbahn dürfte die politische Diskussion über das Gentech-Moratorium weiter antreiben.
Neun Monate ist es her, dass in mehreren Reaktoren des japanischen Atomkraftwerks Fukushima die Brennstäbe schmolzen. 9 Monate lang kämpfen Spezialisten darum, die Reste der Reaktoren unter Kontrolle zu bringen. Heute erklärte die japanische Regierung, man sei soweit. Eine sogenannte Kaltabschaltung sei gelungen. Sebastian Pflugbeil ist Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz. Der Physiker ist einer der profiliertesten Atomkritiker Deutschlands. Ich habe ihn zuerst gefragt, was das bedeutet, Kaltabschaltung eines Atomreaktors.
Das bedeutet, dass man den Eindruck hat, dass eine Kernschmelze zum Stillstand gekommen ist. Und das ist so ein bisschen eine heikle Geschichte, weil man ja auch an die Gegend, wo die Kernschmelze sich befindet, noch gar nicht rankommt. Da ist die Strahlenbelastung viel zu hoch. Also man zieht Schlüsse aus gewissen Indizien, die es gibt. Es könnte schon sein, dass das jetzt nicht weiter sich aufheizt.
Aber wenn die japanische Regierung sagt, jetzt sei das AKW unter Kontrolle, das glauben Sie nicht?
Ja, unter Kontrolle sind wir noch weit entfernt. Wir haben halt 4 Ruinen, also ziemlich gründlich zerstörte Kernkraftwerke, wo man jetzt so stückchenweise versucht, an die Problemzonen ranzukommen und aufzuräumen. Man ist auch noch weit davon entfernt, dass da irgendwelche Deckel drauf sind, wie man sich das so vorstellen könnte von Tschernobyl, also und irgendwelche Sarkophage gebaut werden. Im Gegenteil, es gibt Stellen, wo man ausgesprochen kalte Füße haben kann. Noch zum Beispiel gibt es ein großes Becken mit abgebrannten Brennelementen drin, wo man noch gar nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert ist. Da ist ein unheimliches Potenzial an Radioaktivität vorhanden und wenn das schwer kaputt geht, da kann auch mal eine richtige Ladung kommen.
Und was muss denn jetzt getan werden, damit das eben nicht passiert, dass es nicht nochmal zu diesem großen Austritt von Radioaktivität kommt?
Das kann man von so weit weg nicht beurteilen. Also die Japaner haben offenbar selber große Schwierigkeiten, den Ist-Zustand festzulegen. Und jetzt sind zum Beispiel ganz akut wieder massive Probleme damit, dass hochkontaminierte Flüssigkeiten austreten an Stellen, wo man sie nicht erwartet hat. Der große Teil davon landet im Pazifik. Das hat sich immer wiederholt in den letzten Monaten. Also es sind gigantische Mengen an hochkontaminierten Flüssigkeiten in den Ozean gelangt. Man weiß nicht, was mit den Brennelementen, mit Trümmern passiert. Man hat auch noch keine richtige Meinung davon, wie eigentlich diese Zerstörungen zustande gekommen sind. Also ob Wasserstoffexplosionen das waren oder möglicherweise in dem einen Fall eine Kernexplosion dahinter steckt. Das ist alles noch nicht klar und auch schwer rauszukriegen, weil die Strahlenbelastung in den Anlagen selber so hoch ist, dass man gar nicht genau gucken kann.
Jetzt hat das japanische Militär damit begonnen, die Sperrzone rund um Fukushima von Strahlung zu reinigen. Kann man das überhaupt?
Da sind ein paar hundert Leute hingeschickt worden. Das ist natürlich, da fehlen ein paar Nullen dran. Das sind viel zu wenig Leute. Das ist ein doch ziemlich großes Territorium, wo nicht nur jetzt die Strahlenbelastung das Problem ist, sondern eben auch der Tsunami zu unübersehbaren Trümmerhalden geführt hat. Und dahinter stehen noch Vorstellungen von einem sehr fragwürdigen Patriotismus, dass die japanische Regierung jetzt alle Präfekturen in Japan aufgefordert hat, ihre Portion von diesem kontaminierten Müll abzunehmen und bei sich zu Hause in Müllverbrennungsanlagen zu verbrennen. Das ist technisch hochproblematisch. Da wird praktisch die Radioaktivität aus dem Bauschutt rausgebrannt, geht entweder durch den Schornstein oder bleibt in der Asche. Und das wird dazu führen, dass nicht nur in der Präfektur Fukushima, sondern ganz Japan jetzt nochmal eine zusätzliche Schippe Radioaktivität abkriegt. Das wäre durchaus vermeidbar.
Sie haben sich nach Tschernobyl intensiv mit den Langzeitfolgen von so einem Reaktorunfall beschäftigt. Was kann das medizinisch für Folgen haben?
Das ist schwer zu sagen. Ich werde auch sehr vorsichtig, weil bei allen Unfällen, die es bisher gab, die Prognosen sich als falsch ausgestellt haben. Aber was man befürchten muss, es gab nach Tschernobyl, das ist relativ spät erst rausgekommen, in Westeuropa, in Deutschland deutliche Gesundheitsschäden, insbesondere bei Kindern. Das hätte man in den ersten Jahren nach Tschernobyl gar nicht erwartet, dass die relativ moderaten Strahlenerhöhungen in Westeuropa sichtbare Gesundheitsschäden machen. Das ist aber jetzt definitiv so und in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, da kommt man nicht mehr dran vorbei. Was ist das? Das sind zum Beispiel in Bayern eine hochsignifikante Zunahme von angeborenen Fehlbildungen. Nur in Bayern deshalb, weil es in Bayern ein Fehlbildungsregister gibt. In anderen Bundesländern in Deutschland gibt es das nicht, sonst könnte man das da sicher auch finden. Zweite Geschichte, eine Veränderung in der Säuglingssterblichkeit, eine höhere Säuglingssterblichkeit. Dritte Phänomen, 9 Monate nach Tschernobyl gab es in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern einen deutlichen Anstieg von Down-Syndrom bei Kindern. Die 9 Monate, die sind nach Fukushima jetzt bald rum. Also mit solchen Phänomenen wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tun haben. Es ist nur fraglich, ob man davon erfährt, weil das Interesse der japanischen Regierung an solchen Daten gering ist und die Ärzte auch ausgesprochen ängstlich sind und wenn sie überhaupt Interesse an dieser Thematik haben. Dazu braucht man halt ordentlich geführte Register, die auch öffentlich zugänglich sind und da ist in Japan, Holland in Not. Also da gibt es schlechten Zugriff nur zu Daten und das Interesse, sowas zu bemerken, ist gleich null.
Und von der Dimension her würden Sie sagen, ist Fukushima ebenso schlimm wie die Katastrophe von Tschernobyl?
Es sieht so aus, als ob das noch nicht so schlimm ist. Also die Gebiete, wo wirklich handfeste Strahlenbelastungen da sind, die sind von der Ausdehnung her nicht so groß, wie das in Tschernobyl war. In Tschernobyl ist durch die Art des Unfalls die Radioaktivität weiter verbreitet worden, als das in Fukushima der Fall war. Aber das Gesamtbild, das ist noch sehr fleckenhaft und im Detail zu unvollständig, sodass man da noch keine richtigen Aussagen treffen kann.
Der Physiker Sebastian Pflugbeil ist Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz und einer der bekanntesten Atomkritiker Deutschlands. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es so weiter. Basta. Wieso Arianna Italien verlässt. Finally. Wieso Russland zur WTO kommt. Uff. Wieso die deutsche FDP Tiefluft holt. Und Batz. Was die neuen Besitzer in Basel wollen. Das Spar- Und Steuerpaket des neuen Regierungschefs Mario Monti bringt Italien tiefe Einschnitte. Trotzdem ist das Paket heute in der Römer Abgeordnetenkammer problemlos durchgekommen. Ein großes Problem, das allerdings damit nicht angegangen wird, ist die mangelnde Flexibilität des italienischen Arbeitsmarkts. Sie führt dazu, dass vor allem junge Leute kaum Chancen haben, einen anständig bezahlten Job zu ergattern. Wie sehr sich die Situation innerhalb nur einer Generation geändert hat, zeigt der Bericht von Massimo Agostinis über die 26-jährige Römerin Arianna und ihren Vater Piero.
Sì, era più facile. Era più facile, cioè la facilità veniva anche da una certa predisposizione, cioè la visione del futuro. C'era più speranza.
Ja, es sei zu seiner Zeit einfacher gewesen, einen Job zu finden. Damals habe man gewusst, irgendwie werde man schon was finden. Es habe mehr Hoffnung gegeben, sagt Piero Gattizzone, 58-jährig, Gründungsmitglied der genossenschaftlichen Sprachschule Dilit in Rom. In den 70er Jahren gründeten Piero und ein paar seiner Kommilitonen die Sprachschule. Noch heute ist sie genossenschaftlich organisiert, kein Zufall. Italien befand sich in den 70ern im Aufbruch. Linke Ideale waren hoch im Kurs. Die Zukunft gehörte der damaligen Generation.
Speravamo di trasformare un poco questa società in cui vivevamo.
Wir glaubten damals, die Gesellschaft erneuern zu können, zu modernisieren. Wenn ich aber schaue, was wir erreicht haben, dann muss ich sagen, wir, meine Generation, sind gescheitert. Nicht ich persönlich, aber wenn ich sehe, in welch verzweifelter Situation sich meine Tochter und mein Sohn und ihre ganze Generation befinden.
Però non sono contento di quello che abbiamo fatto.
Arianna, 26-jährig, Tochter von Piero, mehrfach ausgezeichnete Kunstgeschichtsstudentin mit Spezialfach Rom. Sie arbeitet bei ihrem Vater in der Sprachschule, weil sie nichts anderes findet.
Ma molti fanno lavori completamente differenti.
Kaum einer meiner Mitstudenten, egal aus welcher Fachrichtung, arbeitet in seinem Bereich. Die meisten jobben als Verkäufer, in Supermärkten, jene, die es besser haben, in einer Buchhandlung. Aber keiner hat einen sicheren Job. Es sind immer zeitlich befristete Anstellungsverhältnisse. Man diskutiert in Italien derzeit über die Erhöhung des Pensionsalters. Aber niemand von uns glaubt, je eine Pension zu erhalten, da unsere Arbeitsverträge so mies sind, dass nichts einbezahlt wird.
Diciamo che la mia generazione ha rinunciato a pensare alla pensione.
Der Staat ist einer der wenigen Arbeitgeber, der noch sichere Jobs anbietet. Schreibt er eine Stelle aus, ist die sehr begehrt.
L'ultimo concorso che ho fatto c'erano 5 posti con 50.000 candidati. Quindi
als ich mich das letzte Mal beim Kulturministerium bewarb, gab es 5 Stellen und 50.000 Bewerber. Wer die Stelle bekommen hat, ist sicher nicht schlecht im Fach, aber ohne Beziehungen ging das sicher nicht.
Purtroppo è ancora un malcostume tutto italiano, sì.
Immer mehr gut ausgebildete Italienerinnen und Italiener verlassen das Land. Wie viele es jedes Jahr sind, weiß niemand. Schätzungen sprechen von 300.000 Universitätsabgängern in den vergangenen 5 Jahren. Sie sind es leid, nirgends vorwärts zu kommen. Überall ist ihnen der Platz versperrt in einem fast völlig geschlossenen Arbeitsmarkt. Aber sie sehen, dass es anderswo besser funktioniert. Ich sah es bei meinem 24 Jahre alten Bruder. Bis vor kurzem lebte er in Norwegen. Als ich ihn in Oslo besuchte, stellte ich fest, dass in Norwegen viele junge, gerade auch Frauen in verantwortungsvollen Positionen sitzen. Das kannst du in Italien vergessen, das gibt es hier nicht.
Assolutamente non esiste.
Arianna hat beschlossen, auszuwandern, nach Madrid. Sie hat dort einen Job im Kulturministerium gefunden, als Sachverständige für römische Kunstgeschichte. Ihr Bruder Marco, der vor einem halben Jahr nach Italien zurückgekehrt war, weil er hoffte, hier doch noch eine Chance zu haben, packt den Koffer wieder. Nach Neujahr geht er zurück nach Oslo.
Aus Rom war das Massimo Agostinis. Die Krise der deutschen FDP hätte heute zum Kollaps werden können. Mit einer Mitgliederbefragung wollte der rechte Parteiflügel eine Kursänderung erzwingen, wollte verhindern, dass deutsches Geld in europäische Rettungsmaßnahmen fließt. Die Kursänderung, sie ist misslungen. Partei und Regierung haben Zeit gewonnen. Mehr aber auch nicht, meint unser Korrespondent Kaspar Selk.
Wäre der rechte Parteiflügel heute siegreich geblieben, dann hätte es die FDP faktisch zerrissen. Die Parteispitze hätte den Anti-ESM-Beschluss nicht umsetzen können, denn sie war ja an der Schaffung des ESM selber beteiligt. Sie ist überzeugt pro-europäisch, sie steht in der Tradition von Leuten wie Hans-Dietrich Genscher, sie stellt den Wirtschaftsminister Rösler, den Außenminister Westerwelle, die alle hätten gar nicht so scharf, so weit nach rechts abdrehen können. Da der Mitgliederentscheid aber genau das gefordert hätte, wäre entsprechend nur die Trennung der beiden Flügel übrig geblieben. Und das wiederum hätte die Regierungskoalition in Berlin in akute Überlebensprobleme gebracht. Jetzt ist es mit 2000 Stimmen Differenz anders herausgekommen. Drüben im Kanzleramt atmet Angela Merkel 2-3 Mal tief durch. Ihre Koalitionspartnerin FDP bricht erstmal nicht entzwei. Aber alle wissen, das Problem der FDP und das der Regierung ist damit nicht gelöst. Zum einen hat die FDP-Parteileitung sich in dieser Auseinandersetzung sehr stark festgelegt, europapolitisch. Die Partei ist jetzt prononciert gegen den Einbau von Hebeln in die Garantiezusagen Deutschlands, ganz anders als das in der EU abgesprochen ist. Die FDP ist jetzt noch klarer festgelegt gegen Eurobonds, ganz anders als das nächstes Jahr vermutlich kommen wird. Damit wird es wohl wieder Situationen geben, in denen Angela Merkel mit der FDP nicht rechnen kann. Oder wo umgekehrt Parteichef Rösler die Kraft haben müsste, das Steuer in seiner Partei radikal herumzureißen. Die hat er nicht. Er hat zwar heute diese interne Abstimmung gewonnen, endlich mal ein Erfolg für ihn, aber die politische Kraft, die zurzeit laufenden schwierigen Entscheidungsprozesse mitzusteuern, die zentrifugalen Kräfte zusammenzuhalten in all diesen Fragen, die hat er nicht. Der jungen Führungsriege dieser Partei fehlt die Erfahrung, fehlt die Abgebrühtheit, die es in stürmischen Zeiten braucht. Das hat diese Befragung und ihr Ablauf deutlich gezeigt. Und das wiederum wirkt sich eben auch auf die Regierung aus. Die Koalition wird schwächer und schwächer. Angela Merkel ist zwar eine starke Frau am Steuer, aber das Schiff, das sie so entschlossen steuert, verliert immer mehr an Fahrt. Und ohne genügend Fahrt riskiert es in stürmischer Zeit trotz allem irgendwo, irgendwann aufzulaufen.
Kaspar Selk aus Berlin. Geschmunzelt wird bei Verhandlungen der Welthandelsorganisation WTO eher selten. Einen dieser seltenen Lacher gab es letzte Woche, als der russische Geschäftsverhandler von WTO-Generaldirektor Pascal Lamy ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift bekam. Welcome to the World Trade Organization. Pünktchen, Pünktchen. Finally. Endlich. Nach 18 Jahren Verhandlungen wird Russland heute in Genf Mitglied der Welthandelsorganisation. Ich habe Gerald Hosp, den Wirtschaftskorrespondenten der NZZ in Moskau, gefragt, wieso hat das so lange gedauert?
Nun, beide Seiten hatten Vorbehalte. Die russische Seite dachte immer, dass sie nicht genügend Vorteile hat. Deshalb hat sie es hinausgezögert und auch von anderen Mitgliedern der WTO. Die wollten mehr Zugeständnisse, als die Russen geben wollten.
Und was hat jetzt den Durchbruch bei den Beitrittsverhandlungen gebracht?
Zunächst einmal die Erkenntnis in der russischen Führung, dass es besser ist, Mitglied der WTO zu sein. Der Kreml möchte die Wirtschaft diversifizieren und die Abhängigkeit von Erdöleinnahmen reduzieren. Und der WTO-Beitritt ist dazu ein gutes Mittel.
Und welche Konzessionen musste Russland machen?
Russland musste, wie bei jedem WTO-Beitritt, bei jedem Land, muss Zölle kürzen. Die Zollformalitäten werden transparenter. Es werden Investitionssicherheiten gegeben. Man wird dem WTO-Gesetz oder dem WTO-Recht unterstellt. Das ist für die ausländischen Investoren wichtig.
Ziel der WTO ist ja, internationale Handelsbeziehungen verbindlich zu regeln, berechenbar zu machen. Was ändert sich denn durch den russischen WTO-Beitritt ganz konkret für Geschäftsleute, die in Russland investieren wollen?
Für die Exporteure ändern sich zunächst mal die Zolltarife. Die werden durchschnittlich gesenkt. Das ist gut für ausländische Investoren, die in Russland investieren möchten, wird die Investitionssicherheit erhöht. Das bedeutet auch, dass man sich dann internationalen Regeln unterstellen muss von beiden Seiten. Das erhöht die Sicherheit insgesamt.
Russlands Wirtschaft ist ja geprägt von Vetternwirtschaft, von fehlender Rechtsstaatlichkeit. Und davon profitiert vor allem ein kleiner Kreis von Geschäftsleuten mit besten Verbindungen in den Kreml. Dass die ihre Praktiken schnell aufgeben werden, das ist aber nicht sehr realistisch.
Schnell ist natürlich noch eine andere Frage. Zunächst einmal, Russland hat sich in gewissen Branchen lange Übergangsfristen ausgehandelt, zum Beispiel beim Geflügelfleisch 8 Jahre, im Automobilsektor 7 Jahre. Der WTO-Beitritt bedeutet natürlich nicht, dass auf einmal die Korruption in Russland wegfällt. Es wird eben alles ein bisschen transparenter, ein bisschen sicherer, aber die Korruptionsbekämpfung per se muss in Russland selbst noch erfolgen und kann nicht durch die WTO alleine durchgesetzt werden.
Nun gibt es in Russland ja auch Gegner dieses WTO-Beitritts. Sie warnen vor Massenarbeitslosigkeit. Zu Recht?
Es gibt sicherlich gewisse Branchen in Russland, die sind veraltet, die sind international gesehen nicht mehr wettbewerbsfähig. Man spricht vor allem von der Leichtindustrie, von der Lebensmittelindustrie, von gewissen Unternehmen, die noch auf Anlagen aus der Sowjetzeit zurückgreifen müssen. Diese Unternehmen werden es sicherlich schwer haben. Insgesamt hofft man aber, dass die russische Wirtschaft wettbewerbsfähiger wird und sich besser dem Wettbewerb in der Welt auch stellen kann.
China ist ja vor 10 Jahren der WTO beigetreten als letzte große Wirtschaftsmacht vor Russland. China hat in der Folge dieses Beitritts einen riesigen Exportboom erlebt. Hat Russland dasselbe Potenzial?
Prinzipiell ja. Die Wirtschaftsstruktur ist aber derzeit so, dass Russland vor allem Erdöl, Erdgas und andere Rohstoffe exportiert. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren es sehr wahrscheinlich keinen Boom von Konsumgütern aus Russland geben wird. Aber der WTO-Beitritt soll eben helfen, die Wirtschaft zu diversifizieren.
Einschätzungen von Gerald Hosp. Er ist Wirtschaftskorrespondent der NZZ in Moskau. Medienvielfalt Holding nennt sich die neu gegründete Besitzerin der Basler Zeitung. Treibende Kraft und Hauptaktionär ist der Tessiner Finanzier Tito Tettamanti. Seine Pläne gehen weit über Basel hinaus. Klaus Bonanomi.
Er und seine Mitstreiter wollten sich mit unternehmerischen Mitteln für die Vielfalt der Medien und Meinungen einsetzen, sagte Tito Tettamanti, als er sein neuestes Konstrukt vorstellte.
Die Leute, die im Verwaltungsrat sind nicht Bankier notwendigerweise oder Finanzier wie ich. Sie sind Leute, die fühlen eine gewisse Verantwortlichkeit gegenüber unseres Land, gegenüber die zukünftigen Generationen, um wirklich die Lösung für die Gesellschaft der Zukunft zu finden.
Beteiligt an der Holding, die sich als neuer Besitzer der BATS geoutet hat, sind etliche aktive oder ehemalige FDP- und SVP-Politiker. Präsidentin des Verwaltungsrats ist die frühere rechtsliberale Regierungsrätin Marina Massoni aus dem Tessin. Als Delegierter ist FDP-Nationalrat Filippo Leutenecker eingesetzt. Aktionäre sind unter anderem dessen Parteikollege und Altnationalrat Hans-Rudolf Giesin aus Basel-Land und der Zürcher SVP-Nationalrat Hans Kaufmann. Er sagt, er mache mit, weil er als Medienkonsument in der Schweiz nicht auf seine Rechnung komme.
Ich bin der Meinung, dass wir eine Einheitskost haben im schweizerischen Medienmarkt, was die Darstellung verschiedener Standpunkte anbelangt. Also wir sind eben schon etwas abgerutscht in den Abschreibejournalismus. Das ist nicht das, was ich mir wünsche.
Hans Kaufmann, der auch im Verwaltungsrat der nationalkonservativen Schweizer Zeit sitzt, er diagnostiziert,
dass es im Moment nur 4 wirklich noch eigenständige Medien gibt mit eigener Meinung, die sich nicht einfach kritiklos dem Mainstream anschließt. Das ist die AGV in der Weltschweiz, die WOTS, die Schweizer Zeit und die Weltwoche.
Ähnlich argumentiert Robert Neff, der sich ebenfalls in der Holding engagiert. Er ist Präsident des Liberalen Instituts, einer staatskritischen und libertär ausgerichteten Denkfabrik in Zürich.
In bestimmten Fragen ist eine große Mehrheit der Medien auf einer anderen Linie als eine Mehrheit der Bevölkerung. Beispielsweise in der EU-Frage und in anderen Fragen, die in den meisten Medien im Sinn der politischen Korrektheit eben gefiltert sind.
Eine Ansicht, die Stefan Keller gar nicht teilt, der Journalist der Wochenzeitung WOTS und Kenner der Schweizer Medienlandschaft.
Diese Gruppe erweckt ein bisschen den Eindruck, als gehöre sie zu einer unterdrückten Minderheit in der Schweiz. Tatsächlich wettern sie vor allem gegen Political Correctness und gegen den Sozialstaat, wie es der rechte Mainstream in der Schweiz schon lange tut.
Man könne keineswegs von einem linken Medien-Mainstream in der Schweiz reden, so Keller.
Tatsächlich ist ja bekannt, dass die Medien in der Schweiz in letzter Zeit eher nach rechts gerückt sind. Es gibt Untersuchungen dazu. Offensichtlich wollen diese Leute einfach andere Medien. Sie wollen nicht vielfältigere Medien, sondern sie wollen andere.
Schillerndste Figur im Club der selbsternannten Retter der Medienvielfalt ist der Thurgauer Unternehmer Daniel Model, der aus Verdruss über den Schweizer Sozialstaat sein eigenes Reich namens Avalon gegründet hat, einen Gegenstaat ohne Steuern und Sozialleistungen. Denn der Sozialstaat sei nicht sozial, sagte Model kürzlich in einer großen Reportage im Magazin des Tagesanzeigers, weil der Sozialstaat, Zitat, alles an den Unfähigsten misst und diese dann zum Standard für die Gesellschaft erhebt. Aktiv als Verwaltungsrat der Medienvielfalt Holding und aktiv beim Aufbau einer Gegeninformationsplattform im Internet ist schließlich der Genfer Soziologieprofessor Uli Windisch, der von sich selber sagt, er vertrete rechte Positionen für die Armee, für das Bankgeheimnis, gegen den EU-Beitritt. Positionen, die in der monolithischen Presselandschaft der Romandie nicht salonfähig seien, wie Windisch in einem Porträt sagte, das übrigens ausgerechnet in der Basler Zeitung erschien. Nicht nur in der BAZ, sondern auch in anderen Publikationen sollen solche rechten Positionen künftig also vermehrt verbreitet werden. Doch über die weiteren Pläne der Medienvielfalt Holding ist noch wenig Konkretes zu erfahren. Robert Neef sagt dazu nur:
Die Basler Zeitung, das ist ein Projekt der Holding, aber es wird nicht das einzige sein und auch das Projekt von Professor Windisch ist ein zweites. Es wird mehr Projekte geben, aber wir machen keine Schnellschüsse.
Das war ein Bericht von Klaus Bonanomi und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber für die Nachrichten, Christian Lüscher am Mikrofon, Roman Villinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.